Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der für heute vorgeschlagene Predigtext steht in 1. Johannes 5 in den Versen 11 bis 13. Haben wir heute nicht am Beamer, aber Johannes ist so freundlich, die Dinge auch immer mehrfach so kreisend auszudrücken, kann man sich gut merken. Er schreibt: Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Amen. Das neue Jahr, es ist ein paar Tage alt, es liegt noch fast ganz vor uns. Und so ein neues Jahr ist für manchen ein Anlass zur Hoffnung, dass einer hofft vielleicht, ja, es verändert sich irgendwas Positives, eine Krankheit wird besser, vielleicht steht irgendein Abschluss, eine Prüfung bevor, hoffentlich schaffe ich das, oder in irgendeiner Beziehung, ja, hoffentlich wird das irgendwie wieder, kommt das auf die Reihe. Schön, solche Hoffnungen zu haben. Aber die Frage ist, hoffen wir eigentlich viel zu wenig? Fragen wir mal, wenn alle solche Hoffnungen, die wir so haben für das neue Jahr, in Erfüllung gehen, ist dann alles gut? Leider zeigt die Erfahrung, im Zweifel gibt es dann neue Probleme. Dinge, mit denen wir heute noch gar nicht gerechnet haben. Und darum ist es gut, bei all unseren Hoffnungen, unseren menschlichen Hoffnungen für das neue Jahr, dass wir nicht zu klein denken, nicht zu klein hoffen. Unser Predigtext, der malt uns eine viel größere Hoffnung vor Augen, nämlich die Hoffnung auf das ewige Leben. Und das ist das Größte, was es gibt, die größte Hoffnung, die es gibt. Und darum passt es gut, an den Anfang eines neuen Jahres diese Perspektive neu in den Blick zu nehmen. Frage für heute also, hast du ewiges Leben? Vier Dinge dazu aus unserem Text. Das Erste, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. Was es bedeutet. Woran denken Sie, woran denkst du, wenn du das Wort Leben hörst? Die meisten denken sicher zuerst auf das Leben auf dieser Erde. Man kann sich bewegen, man kann sehen, hören, sprechen, all diese Dinge. Und das ist auch völlig normal, dass uns dieses Nächstliegende vielleicht zuerst einfällt. Aber ist das das ganze Leben? Es gibt ja den schönen Spruch, früher lebten die Leute 60 oder 70 Jahre und dann eine Ewigkeit. Heute nur noch 80 Jahre. Natürlich hatten auch damals schon nicht alle Leute automatisch ewiges Leben. Und natürlich ist es auch gut, dass die Medizin uns hilft, das Leben etwas zu verlängern. Aber wenn wir diesen Horizont des ewigen Lebens verlieren, verlieren wir letztlich alles. Verlieren wir letztlich das Leben. Und darum ist die Frage eine ganz entscheidende Frage. Hast du das ewige Leben? Mancher antwortet auf diese Frage, vielleicht. Nichts Genaues weiß man. Stimmt das? Man sagt ja, es ist noch niemand zurückgekommen. Ja, sage ich darauf, außer einem, Jesus. Er ist auferstanden. Er zeigt uns darum, was nach dem Tod kommt. Jedenfalls, wenn das stimmt, dass er auferstanden ist. Also letztlich hängt alles an dieser Frage, ist Jesus auferstanden? Wenn ja, dann stimmt auch das, was er über das Leben nach dem Tod, das ewige Leben sagt. Wenn nein, dann nicht, dann wissen wir eben nichts. Können wir beweisen, dass Jesus auferstanden ist? Ein Historiker hat einmal gesagt, die Auferstehung ist die am besten bewiesenste Tatsache der Antike. Ja, und es gibt viele, viele gute Argumente für die Auferstehung. Ich kann die jetzt nicht alle nennen, habe ich schon in mancher Osterpredigt mal gesagt, sprecht mich gerne an, weil euch da mehr zu interessiert. Vielleicht nur eins, es ist schon ganz erstaunlich, dass die ersten Zeugen der Auferstehung Zeuginnen, also Frauen waren. Damals hatte eine Frau nichts zu sagen, hatte kein Zeugnisrecht, wie es heißt. Und jemand, der sich das nur ausgedacht hätte mit der Auferstehung, wäre schön blöd gewesen zu schreiben, ausgerechnet, das waren Frauen. Also ein Beleg, ein Beweis, zumindest ein Hinweis auf die Wahrheit der Auferstehung. Und wenn so viele Hinweise zusammenkommen, kann man das tatsächlich sagen, ja, die Auferstehung ist bewiesen. Gerne im Gespräch mehr. Neben den sozusagen objektiven Kriterien gibt es aber auch noch eine ganz andere Gewissheit, nämlich die Gewissheit durch die persönliche Erfahrung. Also wenn ich mit einem Menschen rede und irgendjemand sagt mir, den gibt's gar nicht, sag ich doch, mit dem habe ich doch geredet. Und so auch bei Gott, bei Jesus, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, Jesus lebt, dann gilt das, dann ist er da. Also, weil Jesus tatsächlich auferstanden ist, kann er uns auch sagen, was nach dem Tod kommt, das ewige Leben. Und zwar ganz sicher. Darauf steht in unserem Text, Vers 13, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Damit ihr wisst. Also nicht nur, damit ihr vermutet, damit ihr denkt, vielleicht, damit ihr hofft, könnte sein. Nein, Gewissheit. Wissen Sie, weißt du das auch? Wenn wir wissen, dass das ewige Leben kommt, gibt es nichts, was so wertvoll und wichtig ist wie das ewige Leben. Denn alles, was wir sonst haben, so schön das alles ist, geht vorbei. Mein Ehepartner, meine Eltern, meine Kinder, meine besten Freunde, sie werden alle irgendwann einmal sterben. Aus dem schönsten Haus, aus der schönsten Wohnung muss man mal ausziehen. Und nicht zuletzt, die beste Gesundheit wird einmal vergehen. Aber das ewige Leben, das bleibt. Und das gibt eine ganz große Gelassenheit. Weil ich weiß, letztlich kann mir nichts und niemand etwas anhaben, wenn ich diese Perspektive habe. Natürlich ist es schwer, durch Krisen hindurchzugehen, Schmerzen zu haben, Krankheit auszuhalten, enttäuscht zu werden. All das ist schwer, wollen wir nicht verniedlichen. Aber ich habe trotzdem eine ganz andere Hoffnung, eine ganz andere Gelassenheit und Geborgenheit mit dieser Perspektive auf das ewige Leben. Und auch wenn wir unsere Welt angucken, wo so vieles im Argen liegt, kann ich nur sagen, mir tut das gut zu wissen, diese Welt ist nicht das Letzte. Natürlich ist es gut, auch für diese Welt etwas zu tun, aber zu wissen, Gott macht noch einmal alles neu. Und das ist eben nicht nur ein Gedanke, es ist eine Realität. Der erste Johannesbrief, aus dem unser Predigttext stammt, er wurde von dem Apostel Johannes geschrieben, als er schon sehr alt war. Wahrscheinlich gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Und in dieser Zeit wurde die Gemeinde durch eine Irrlehre von innen her bedroht. Die Bedrohung von außen, Christenverfolgung, ist schrecklich. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn eine Gemeinde von innen her sozusagen verfolgt, bedroht wird durch eine falsche, unbiblische Lehre. Und damals war das die sogenannte Gnosis, wird auch einmal erwähnt. Gnosis heißt auf Deutsch Erkenntnis. Und hieß also, dass man sozusagen das Leben in sich selber erkennen kann. Nicht das Leben von Gott, von Jesus, sondern in sich selber. Ist ja aktuell, gibt es heute wieder. Und der Tod von Jesus hat darum dann in der Gnosis keine Heilsbedeutung, sondern dient nur der tieferen Erkenntnis. Das ist die Gefahr bei allen Irrlehren, dass letztlich diese Hoffnung auf das ewige Leben durch Tod und Auferstehung von Jesus verloren geht. Gibt es auch heute. Auch heute sagen manche, also eine wirkliche Auferstehung gibt es gar nicht. Auch in der Theologie. Dann heißt es zum Beispiel, Jesus ist in die Verkündigung hinein auferstanden. Theologen können sich immer blumig ausdrücken. Hört sich auch mal fromm an, aber was meint das eigentlich? Das heißt, wenn wir Jesus verkündigen, wenn wir von ihm reden, dann können wir uns an ihn erinnern und Gutes für unser Leben erkennen. Also eine moderne Form der Gnosis. Aber was gibt es dann für eine Hoffnung? Was könnte ich dann am Grab noch sagen? Erinnert euch an das Gute, was er oder sie gesagt hat. Dann lebt der Verstorbene unsere Gedanken weiter. Ja, und wir können auch das erkennen, was er Gutes in seinem Leben vielleicht auch erkannt hat. Bei berühmten Leuten kann man sagen, wir können lesen, was sie geschrieben haben und so. Alles wunderbar. Aber wo bleibt die Hoffnung? Dann bleibt der Tote tot. Positiv kann uns die Auseinandersetzung mit solchen Gedanken zeigen, wie umfassend die Hoffnung auf das ewige Leben ist. Und darum betont das Johannes so stark. In unserem kurzen Predigtext kommt nicht weniger als 7-mal das Wort Leben oder ewiges Leben vor. Also wer ewiges Leben hat, für den ist der Tod, so schmerzlich der Abschied ist, für den ist der Tod letztlich etwas Gutes, so wie Paulus in Philipper 1 schreibt, Sterben ist mein Gewinn. Was für eine Hoffnung. Ein zweites, wie wir ewiges Leben haben. Noch einmal die Frage, hast du ewiges Leben? Manche antwortet auf diese Frage hoffentlich und denkt insgeheim, hoffentlich bin ich gut genug. Ich kann diese Frage nachvollziehen, weil tief in uns dieses Bewusstsein steckt, ja, eigentlich bin ich nicht gut genug. Ich kann vor Gott eben nicht bestehen. Ich kann nur von mir aus sagen, mit meinem Leben, meinen Gedanken, meinen Gefühlen, ich hätte vor Gott in seinem Gericht keine Chance, null. Wie ist es bei Ihnen, wie ist es bei dir? Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ach, ich muss ja nicht in die Kirche rennen, ich bin doch so ein guter Christ. Dann sage ich, gut, dass sie besser sind als ich. Meistens rudert man dann etwas zurück. Schauen wir in unseren Text. Steht da irgendetwas davon, dass wir gut genug sind für das ewige Leben? Nein, kein Wort. Stattdessen lesen wir immer wieder, dass wir das ewige Leben haben durch den Sohn, durch Gottes Sohn. Der Sohn Gottes ist Jesus Christus. Er hat am Kreuz alle unsere Schuld getragen, ihre, deine, meine. Ich fahre öfter zu meinen Eltern die Bahnstrecke von Siegen Richtung Köln. Und etwa in der Mitte zwischen Siegen und Köln, zwischen Schladern und Dattenfeld an der Sieg, ist die Porta Rhenania. Das ist Latein und heißt das die Tür zum Rheinland. Was ist das? Da hat man einen ganzen Berg weggesprengt, um Platz zu schaffen für die Bahnstrecke. Dadurch wird der Weg zum Rhein frei. Übrigens hat die Strecke ein Siegerländer gebaut. Wir können das vergleichen mit dem, was Jesus getan hat. Man könnte sagen, Jesus ist sozusagen die Porta Tei. Tei heißt zu Gott, also die Tür zu Gott. Jesus hat selber gesagt, ich bin die Tür. Er hat sozusagen den Berg unserer Schuld weggesprengt, der diese Strecke zu Gott, den Weg zu Gott versperrt. Nochmal zurück zur Porta Rhenania. Die Porta Rhenania, der freie Weg ins Rheinland, nützt nichts, wenn man nicht mit dem Zug fährt. Also die Leute, die mit dem Auto fahren, die hören mal kurz weg. Ich fahre ja immer gern mit dem Zug. Also da muss ich einsteigen. Muss ich mich auch nach dem Fahrplan richten. Jetzt sagt einer, Fahrplan kann man sich eh nicht drauf verlassen. Okay, stimmt auch. Aber muss ich mal sagen, ich bin mit meiner Frau zu Weihnachten 2-mal und dann noch einmal ins Rheinland gefahren, 3-mal pünktlich hin, 3-mal pünktlich wieder zurück. Klammer zu. Das ist auch ein Segen Gottes. Aber so ist es auch. Wir kommen also nur, wenn wir einsteigen, und so ist es auch bei Jesus. Wir kommen nur sozusagen durch die Porta Tei, wenn wir bei Jesus einsteigen. Und uns sozusagen nach seinem Fahrplan, also nach Gottes Wort richten. Das ist sozusagen der Fahrplan. Und dieses Einsteigen bei Jesus, zu sagen, Herr, ich vertraue mich dir an, so wie ich mich einem Lokführer anvertraue, das nennt die Bibel Glaube. Also nicht nur sagen, ich halte das irgendwie für richtig, sondern ich vertraue mich dir an. Und mit den Ausdrücken hier, Vers 11 und 12, den Sohn oder seinen Sohn haben, ist letztlich auch dieser Glaube gemeint. Entscheidend, über alles entscheidend ist also die Frage, gehört unser Leben Jesus? Habe ich mich ihm ganz anvertraut? Viele von uns, die meisten werden sagen, ja, habe ich, wunderbar. Aber vielleicht ist doch jemand hier oder hört jemand zu, der da noch unsicher ist. Und darum lade ich dich ein. Vertraue dich Jesus an. Und manchmal ist das eine Hilfe, das nicht alleine zu tun. Ihr könnt gerne auf mich, Herrn Presbyter, zukommen, wenn ihr jetzt im Internet dabei seid, auch irgendwann später, ruft an, schreibt mir und dann können wir euch helfen. Helfen, ganz klar bei Jesus zu sein. Und auch für die, die schon Christen sind, vielleicht schon lange Christen sind, kann es gut sein, am Anfang des Jahres sozusagen neu den Kompass auszurichten und zu sagen, auch im neuen Jahr soll Jesus die Nummer eins sein. Wohlgemerkt, Jesus, ich sag mal so ein bisschen gefährlichen Satz, nicht einfach nur Gott. Johannes betont in Vers 13, dass wir an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Der Name des Sohnes Gottes ist Jesus, völlig klar. Und dieser Name ist also nicht unwichtig. Natürlich glauben wir, wenn wir an Jesus glauben, auch an Gott. Aber wenn wir nur von Gott reden, dann kann das ja alles Mögliche bedeuten. Auch Muslime glauben an Gott. Aber sie sind deswegen ja noch keine Christen. Leider wird in vielen kirchlichen Äußerungen Jesus kaum erwähnt. Meistens zum Beispiel in Gebeten heißt es nur, guter Gott. Wie gesagt, ist nicht falsch, aber wenn nur das kommt, dann frage ich, wo ist Jesus da? Ich las letztlich, dass ein Mitarbeiter einer Werbeagentur gefragt wurde, was würden Sie in den Vordergrund stellen, wenn Sie für die Kirche werben würden? Die Antwort? Natürlich das Alleinstellungsmerkmal. Und was ist das Alleinstellungsmerkmal der Kirche? Natürlich Jesus Christus. Das hat sonst niemand. In unserem Text wird ausdrücklich betont, dass Jesus Gottes Sohn ist. Auch hier spiegelt sich die Auseinandersetzung mit der damaligen Irrlehre. Da wurde nämlich bestritten, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und das haben wir heute auch. Dass Jesus oft nur ein Vorbild ist, ein besonders frommer Mensch. Natürlich ist er das auch, aber wenn er nur das ist, ist das zu wenig, dass er nur ein Mensch ist. Und das haben wir auch in der Theologie manchmal. Dass unterschieden wird, da heißt es also schön blumig ausgedrückt, zwischen dem historischen, also geschichtlichen Jesus und dem geglaubten Christus. Das heißt, Jesus war eigentlich nur ein Mensch, aber die Christen haben dann geglaubt, dass er Gottes Sohn ist und ihm dann alle möglichen Dinge noch sozusagen in den Mund gelegt. Aber eigentlich ist das nur eine Fantasie. Jetzt sagt einer, ja gut, das ist so ein bisschen ein Theologengestreit. Nein, es ist was ganz Entscheidendes. Johannes, auch im ersten Johannesbrief, im gleichen Brief, wo unser Predigttext auch kommt, schreibt in 1. Johannes 1, Vers 20, dass der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, Jesus der historische Jesus, Christus der geglaubte Sohn Gottes, dass der das leugnet, ist der Antichrist. Also da geht es richtig zur Sache. Da geht es um die entscheidenden Dinge. Nur dann, wenn wir glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, nur dann haben wir ewiges Leben. Übrigens haben wir genau deswegen ja Weihnachten gefeiert, der Weihnachtsbaum steht noch. Das ist ja das Wunder von Weihnachten, dass Gott Mensch wird. Wenn Jesus nicht Gottes Sohn wäre, wäre das Weihnachtsfest Unsinn, könnten wir es lassen. Freuen wir uns also neu, dass wir Jesus als Gottes Sohn glauben können. Und dass wir durch ihn ewiges Leben haben. Ein drittes, was uns hilft, wenn wir zweifeln, dass wir ewiges Leben haben. Manchmal ist es leicht zu glauben, aber manchmal ist es auch schwer. Manchmal kommen Fragen, Zweifel. Und es ist auch gut, dass wir ehrlich darüber reden können, auch in der Gemeinde. Mancher fragt sich zum Beispiel, stimmt das wirklich, dass Jesus alle meine Schuld wegnimmt? Ja, vielleicht bei den anderen stimmt das, aber doch nicht bei mir. Ich bin viel schlimmer als andere. Vielleicht bin ich ja am Schluss doch nicht dabei im ewigen Leben. Kennst du solche Gedanken? Was können wir tun, wenn solche Zweifel kommen? Ich möchte uns drei Tipps aus unserem Text nennen. Der erste Tipp, fang neu an mit Jesus. Wir sagen, nur mit ihm haben wir ewiges Leben. Vielleicht hast du Jesus noch nicht ganz angenommen. Oder du bist im Glauben schwach geworden. Vielleicht liest du nicht mehr oder nur noch wenig in der Bibel. Vielleicht betest du nicht mehr so viel wie früher, als du Christ wurdest. Vielleicht hörst du Predigten seit Corona nur noch online und bist nicht oder nur noch kaum im Gottesdienst. Wenn wir im Glauben schlaff werden, hat der Gegenspieler Gottes ein leichtes Spiel. Dann flüstert er uns ein, ach, du bist gar kein richtiger Christ, dich kann Gott gar nicht annehmen. Das beste Gegenmittel ist zu sagen, stimmt nicht, ich gehöre zu Jesus und er ist mir wichtig. Ich nehme mir Zeit für ihn, für das Bibellesen, für das Beten, für den Gottesdienst. Vielleicht gibt es auch eine bestimmte Schuld in deinem Leben, die du noch nicht bekannt hast. Und dann sagt der Widersacher, ach, bei dem, was du da getan hast, da kannst du gar kein ewiges Leben haben. Dann mache ich dir Mut. Bekenne diese Schuld. Fang neu an dieser Stelle. Lass dich durch Gottes Geist verändern. Und dann kannst du sagen, es gilt für mich, was Jesus getan hat. Ich habe ewiges Leben. Ein zweiter Tipp. Vertrau den Zusagen Gottes. In Vers 13 verweist Johannes darauf, dass er geschrieben hat. Das geschriebene Wort ist also das Entscheidende. Das gilt. Auch wenn wir es vielleicht nicht richtig glauben können. Es ist schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte her, da bekam ich mein Abiturzeugnis. Ich konnte das irgendwie gefühlsmäßig gar nicht fassen. Jetzt gehe ich nicht mehr in die Schule. Ich, ein Abiturient? Aber dann habe ich mir mein Abiturzeugnis angeguckt und gemerkt, ja, das stimmt, steht da. Und so auch in der Bibel. Da steht das, dass Jesus alle für unsere Schuld gestorben ist. Dass wir eben als schuldige Leute gerettet werden durch ihn. Und dass wir darum keine Angst haben müssen, nicht gut genug zu sein. Auch Luther hatte immer wieder mit solchen Zweifeln zu tun. Ja, der große Luther, wo viele sagen, der, wenn ich so glauben könnte wie der. Luther nannte diese Zweifel Anfechtung. Und ich habe einen Aufsatz mal von ihm gelesen, dass er sagt, das gehört zum Christsein dazu. Christsein ist Beten, Schriftbetrachtung und Anfechtung. Das sind die drei Kennzeichen des Christseins, wie Luther das schrieb. Also es ist ganz normal. Wundere dich also nicht, wenn solche Zweifel manchmal kommen. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, wer keine Anfechtung hat, der sollte sich lieber wundern. Nicht? Also wer der Teufel schon hat, den muss er nicht mehr anfechten. Also in diesem Sinne ist das normal. Aber wir können uns immer wieder erinnern, was in der Bibel steht. Und auch Luther war das ganz wichtig, dass er sich an das Wort Gottes gehalten hat, gesagt hat, da steht das, das gilt. Und Gott zeigt es mir auch noch durch die Zeichen von Taufe und Abendmahl, das gilt. Das hat Luther geholfen und das hilft bis heute. Und schließlich ein dritter Tipp, nimm deine Gefühle nicht zu ernst. Wir leben heute in einer Zeit, in der Gefühle an vielen Stellen ein und alles sind. Wo ich mich gut fühle, das muss stimmen. Und das ist sozusagen das Glaubensbekenntnis unserer Zeit, fühl dich gut. Aber das heißt auch umgekehrt, wo ich mich nicht gut fühle, stimmt das nicht. In so einem Text steht nichts von Gefühlen. Stattdessen, wir haben schon gehört, Vers 13, betont Johannes das Wissen. Also, dass wir sagen, ja, auch wenn meine Gefühle manchmal anders sind, es gilt trotzdem. Das ist ja auch in Beziehungen manchmal so. Wenn ich als Kind vielleicht Probleme habe mit meinen Eltern, bleibe ich trotzdem das Kind meiner Eltern. Das gilt, auch wenn die Gefühle vielleicht ganz anders sind. Und so bleibe ich auch ein Kind Gottes, wenn ich zu Jesus gehöre, auch wenn die Gefühle manchmal mir etwas ganz anderes sagen. Darum also, nimm deine Gefühle nicht zu ernst. Ein viertes und letztes, wie andere durch uns ewiges Leben haben. Hast du ewiges Leben? Das ist die Frage unserer heutigen Predigt. Die Frage richtet sich zunächst an jeden von uns persönlich. Aber wir könnten ja auch einmal einen anderen fragen. Hast du ewiges Leben? Hast du das schon mal einen anderen gefragt? Könnten wir mal versuchen. Gut, ist nicht immer der richtige Gesprächseinstieg, muss man auch sich leiten lassen und gucken, was dran ist. Aber es ist doch gut, dass wir zwei Dinge mal bedenken. Zum einen, dass wir neu sehen, es ist unser Auftrag, den Glauben nicht für uns zu behalten. Johannes war das ganz wichtig in seinem Brief, das immer wieder zu schreiben, vom ewigen Leben, von Jesus, vom Glauben. Und bis heute ist das der Auftrag. Den Glauben für sich zu behalten, könnte man sagen, ist egoistisch. Ja, ich habe was, aber die anderen sollen sehen, wo sie bleiben. Der Liedermacher Manfred Siebald schrieb in einem Lied, wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld, wenn andere untergehen. Also, wenn du an Jesus glaubst, behalte es nicht für dich. Rede mit anderen darüber. Lad sie ein, auch zu glauben. Ja, aber das kann ich nicht, sagt vielleicht einer. Ja, natürlich, der eine kann besser reden als der andere, völlig klar. Es geht hier nicht um einen Leistungsdruck, du musst das und das und das. Aber es geht darum, dass ich die Gaben, die Gott mir gegeben hat, nutze. Und dass ich eben über Jesus genauso viel und rede wie über andere Dinge. Also rede so viel oder so wenig über den Glauben, sage ich, wie du über das Wetter redest, deine Gesundheit redest oder den letzten Urlaub redest. Mindestens so wichtig wie diese drei Dinge ist Jesus als allemal, oder? Ein zweites können wir mitnehmen. Johannes schreibt hier nochmal, es geht beim Glauben um das ewige Leben. Reden wir auch vom ewigen Leben, wenn wir vom Glauben sprechen? Ich habe den Eindruck, wir reden oft sehr von dem, was jetzt dran ist. Zum Beispiel, Gott hilft mir, wenn ich Probleme habe, er tröstet mich, wenn ich traurig bin, er hilft mir, wenn ich nicht weiter weiß im Leben, führt mich. Ja, und das sind auch gute und wichtige Dinge und es ist auch gut, davon zu erzählen. Aber das Allerwichtigste, haben wir gesehen, ist das ewige Leben. Und darum die Frage, reden wir auch darüber? Vielleicht gerade, wenn ein lieber Mensch verstorben ist, trauen wir uns dann vom ewigen Leben zu reden? Oder überlassen wir es dem Pfarrer in einem Trauergottesdienst? Viele kennen den bekannten Vers, Johannes 3,16, lernen wir bei den Konfirmanden immer in der ersten Stunde. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es den eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Auch hier, das ist das Ziel von Jesus, dass Menschen das ewige Leben haben. Das ist das Ziel der Liebe Gottes. Also genau das Gleiche wie in unserem Predigttext. Machen wir uns also neu bewusst, wie kostbar das ist, im Glauben an Jesus ewiges Leben zu haben. Trauen wir uns darüber zu reden. Und ich glaube auch nicht, dass das heute keinen mehr interessiert. Vielleicht sogar im Gegenteil. Wie viel Verunsicherung gibt es in unserer Gesellschaft zurzeit? Das ist doch eine Chance, auch Menschen neu über diese Hoffnung zu erzählen, von dieser Hoffnung zu erzählen. Hast du ewiges Leben? Das ist die Frage für heute. Was ist deine Antwort? Lass uns beten. Jesus, das ist so großartig, dass du ewiges Leben schenkst. Wir wollen im neuen Jahr neu an dich glauben und uns daran freuen. Hilf, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen, auch durch uns. Amen.
Wir möchten Fürbitte halten und wer kann, möchte sich bitte erheben. Treuer Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen. Du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir möchten dir Danke sagen, dass du uns eine Hoffnung gibst über den Tod hinaus. Danke, dass du uns ewiges Leben gibst. Und Herr Jesus, wir denken heute Morgen in besonderer Weise an die Menschen, an die Christen, die sich nicht so frei und öffentlich wie wir versammeln dürfen. Wir bitten dich für die verfolgte Gemeinde weltweit, dass du ihnen auch im neuen Jahr beistehst, dass du ihnen nah bist, sie tröstest und ihnen hilfst in ihrer schwierigen Situation. Wir bringen dir die Regierung, die gewählt worden sind von den Menschen in ihrem Land. Du siehst, welche Entscheidungen sie treffen. Wir bitten dich einfach, dass sie ja wirklich Entscheidungen treffen für die Menschen, von denen sie gewählt wurden. Du kannst schenken, dass sie mit Verstand und Bedacht ihre Worte und ihre Taten wählen. Wir denken an die Menschen, die weltweit unterwegs sind, um dein Wort weiterzugeben, an die Missionare überall auf der Welt. Du kannst auch ihnen ganz viel Kraft und Freudigkeit schenken und kannst auch ihnen schenken, dass sie Frucht in ihrem Dienst sehen, dass sie wieder neue Kraft und Stärke bekommen. Wir denken an unsere Partnergemeinde in Oradeo und bitten dich, dass du auch dort ganz nah bist. Herr Jesus, Krieg und Terror herrschen in unserer Welt, den wir selber gemacht haben. Wir bitten dich, dass du den Kriegen Einhalt gebierst. Du kannst schenken, dass der Terror ein Ende nimmt. Wir denken besonders an dein Volk Israel, was von allen Seiten bedrängt wird. Wir bitten dich, dass du in besonderer Weise bei ihnen bist in dieser schwierigen Situation. Wir bringen dir die Menschen, die auf der Flucht sind, bitten dich, dass du ihnen nahe bist. Wir denken auch an die Menschen, ja, die mitarbeiten in unseren Gemeinden. Wir bitten dich, dass du ihnen an jedem Tag gute Gedanken schenkst und Freudigkeit für ihren Dienst. Wir bringen dir die Alten, die Menschen, die einsam sind, die krank und allein sind. Herr Jesus, hilf auch ihnen und stärke sie an jedem Tag. Wir möchten dich einfach bitten, dass sie dich spüren können, dass du ihnen nahe bist und beistehst. Wir bitten dich für die Arbeit im Presbyterium, in den Gemeindeleitungen, Herr Jesus, dass du da auch Einmütigkeit schenken möchtest und ja, eine gute Gemeinschaft miteinander. Danke, dass du an jedem Tag bei uns bist, dass wir dich im Alltag spüren und erleben dürfen. Und darum möchten wir dich auch bitten, wenn jetzt wieder die Schule beginnt oder die Menschen im Beruf und im Alltag sind, bitten wir dich einfach, dass du mit jedem Einzelnen bist und uns das gibst, was wir auch im Alltag brauchen. Danke, dass wir das wissen dürfen, dass wir nicht allein sind. Amen.
Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Sonntag, geht in das neue Jahr mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.